Ja, erstmal guten Morgen zusammen. Ach, das ist schön, euch zu sehen und auch alle, die das erste Mal da sind und Gäste aus England. Und das ist richtig klasse, schön, wunderbar. Schön, dass du da bist aus Rumänien, Uwe, toll. So, Claudia und ich reden ab und zu Hause über die Dinge des Reiches Gottes, so wie man die Beziehung zu Gott so erlebt. Und wir stellen immer wieder fest, dass wir da sehr unterschiedlich unterwegs sind. Und die Frage ist immer, wie kriegt man eine größere Nähe zu Gott hin? Wie schafft man das? Muss man da irgendwas für tun oder irgendwelche Anstrengungen vollziehen oder irgendetwas? Und wir haben beide diesen Wunsch, mehr Nähe zu Gott. Und viel der Lieder, die wir gesungen haben, hatten ja damit zu tun, dass wir näher zu Gott wollen, dass wir an ihm dran sein wollen. Und interessant fand ich auch den Eindruck von dir, Franz, weil im Prinzip läuft das genau auf die Predigt zu. Denn das ist ja so, dass in der Bibel offenbart Gott ja sozusagen sein Wesen und seine Absichten mit uns Menschen. Und die Hauptabsicht, die besteht, ist, dass Gott gerne in eine persönliche Beziehung mit jedem Menschen treten will. So, wenn man da jetzt noch nie was von gehört hat, dann denkt mal, wie soll das denn funktionieren? Und da wird es ein bisschen drum gehen. Und es wird auch so sein, dass in der Bibel ja sehr viel veranschaulicht wird. Warum macht Gott so viel Veranschaulichung? Wieso werden hier Bilder dargebracht als Eindrücke? Warum ist das so? Weil Gott uns einfach gemacht hat als Menschen mit Fantasie, mit Vorstellungskraft und mit der Möglichkeit, Dinge zu übertragen. Also von etwas, was so in der Natur ist oder sonst irgendwie als Beispiel benutzt wird, zu übertragen auf geistliche Realitäten. Die beiden Sachen hat er uns gegeben, dieses Vermögen haben wir. Und deswegen gibt es so viele Bilder in der Bibel. Und ich möchte heute ein Bild herausgreifen, und zwar ist das das Bild vom Baum. Ich gucke mal, ob ich das hier finde. Dieses hier. Vom Baum mit seinen Wurzeln. Und dieses Bild vom Baum und der Verwurzelung, das wird häufiger in der Bibel verwendet. Ja? Und im Alten Testament benutzen da schon die Propheten und im Neuen Testament hat Jesus das benutzt und auch der Apostel Paulus hat das dann später auch immer wieder benutzt. Und bei diesem Vergleich mit einem Baum gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Ebene über der Erde, die sichtbare Ebene. Und die andere Ebene ist die Ebene, die unter der Erde ist. Die ist für uns nicht sichtbar. Jetzt ist das hier bei diesem Baum so, dass da sehr viele Wurzeln auch über der Erde zu erkennen sind. Aber ich würde vermuten, der Großteil der Wurzeln sind nicht erkennbar, nicht sichtbar. Ich habe das deswegen genommen, man könnte ja auch einen Baum nehmen, wo man gar nichts von den Wurzeln sieht. Aber ich fand das so schön, dieses Bild. Und genauso ist das bei unserem Leben. Es gibt einen sichtbaren Teil in unserem Leben. Das ist der Teil, wo wir, unsere Körperlichkeit haben, wir sind schön oder es liegt im Auge des Betrachters oder wie auch immer. Es ist unser Reden, es ist unser Handeln. Das ist sozusagen im Vergleich das, was bei dem Baum der Stamm, die Äste, die Zweige, die Blätter, die Früchte sind. Und dann gibt es eben diesen unsichtbaren Bereich, den wir bei dem Baum mal als Wurzelwerk beschreiben. Das sind tiefe innere Gewissheiten, die wir haben, Überzeugungen, die wir haben, Werte, nach denen wir leben. Die sind uns nicht immer unbedingt bewusst, aber die prägen unser Leben enorm. Also alles, was da oben zu sehen ist, hat ganz viel mit dem zu tun, was unsichtbar in unserem Herzen stattfindet. Der unsichtbare Bereich des menschlichen Lebens ist unser Herz. Und in diesem Herzen befinden sich halt diese Dinge wie Gewissheiten und Überzeugungen. Und dann gibt es diesen unsichtbaren Bereich des Seelischen auch. Das sind unsere Gefühle und die Gedanken, die wir so haben. Das muss sich auch irgendwann mal erstmal ausdrücken. Erstmal sieht man die nicht. Man sieht keine Gedanken, man sieht keine Gefühle. Erst wenn einer eine entsprechende Gestik hat, dann erkennt man vielleicht, wie es dem geht. So, also wir bewegen uns jetzt mal in diesem Bereich des Unsichtbaren. Und wir wissen alle irgendwie, das ist irgendwie klar, dass die Wurzeln dafür sorgen, dass ein Baum Stabilität hat und Fruchtbarkeit hervorbringt. Das heißt, bin ich nicht gut gewurzelt als Mensch, da kommen wir gleich drauf, dann ist es um meine Fruchtbarkeit schlecht bestellt und um meine Stabilität. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ich hätte gerne noch ein anderes gefunden, aber ich habe gestern gesucht, wie wild. Ich habe es nicht gefunden. Und zwar dieses hier. dieses Bild. Es ist bei uns im Garten und es war 1995. Tom war 3 Jahre alt und wir hatten vor unserem Wohnwagen eine riesige Lärche stehen. Und eine Lärche ist so ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ein Nadelbaum, der aber auch im Herbst immer seine Nadeln alle abwirft. Die absolute Dreckschleuder. Also wie oft ich Dach hin sauber gemacht habe, könnt ihr euch nicht vorstellen. Schon als Kind, von Anfang an mit den Hof fegen, immer die Nadeln zusammen, es war einfach nervig. So, und irgendwann haben wir einen Weg gebaut und da stand der Baum genau im Weg und da haben wir gesagt, komm, wir hauen diesen Baum weg. Und dann haben wir den erst gefällt, so von oben runter, habe ich den so klein geschnitten. Und dann irgendwann war ja das Wurzelwerk noch da. Und dann habe ich gedacht, wenn die Wurzel verrottet, dann fängt an, dieser Weg irgendwann mal in sich zu gehen. Also graben wir die Wurzel aus. Ja? Und dann haben wir beide die Wurzel ausgegraben. Und ihr seht ja, ich stehe da ja ein bisschen in der Grube, das war aber bewahrt nicht die Endversion. Also das war dann nochmal, sagen wir später war das so tief vielleicht, so. Also es war nochmal so ein Stück tiefer dann. Und diese Wurzel hatte eine besondere Erscheinung für mich. Ich war überrascht darüber, dass die Wurzel nicht symmetrisch war. So. Und das war also so, dass der wirklich so, der Baum, der hat wirklich so schräg nach unten weggewurzelt. Und man konnte ja nicht wirklich, irgendwann ist ja auch irgendwie Wurzelwerk, was übrig ist, aber dann fängt man an, die Wurzel zu trennen. Und interessanterweise war das so, dass es einen sehr dicken Wurzelanteil Richtung Westen gab. Und wir wissen, wir haben hier eine Westwind-Situation in Europa. Meistens kommt der Wind von Westen. Und der Baum hat entsprechend für seine Statik seine Wurzel so ausgebildet, dass er eine Stabilität erzeugt hat gegen den Wind. Ja, ich meine, ich hab ja Maschinenbau studiert und Statik ist mir jetzt nicht fremd. Ich habe schon verstanden, warum Gott das so gemacht hat, dass ein Baum sich so entwickelt, dass er dann nicht umfällt und überlebt. Überlebensstrategie ist das eigentlich. So. Und das war eine ganz schöne Maloche, das Ding daraus zu graben, aber ich hatte ja Hilfe. So. Ach, ich freue mich so. Das ist so schön. So ein schönes Bild. Ich mache trotzdem nochmal den Baum da, weil wir jetzt mehr über den Baum sprechen. Es gibt eine zweite Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und zwar bei uns in der Nachbar, der Nachbar, oder sagen wir mal so, wir haben mittlerweile schon 2 weitere Nachbarwechsel gehabt, aber die Zeit, wo die Nachbarn noch da gewohnt haben, als die langjährig da gewohnt haben, die auch das Haus gebaut haben und wo ich mit dem Sohn zusammen im Sandkasten gespielt habe und so weiter. Dieser Nachbar, um diese Nachbarschaft ging es. Die haben relativ früh den Vater verloren und es war eigentlich letztendlich eine Erbengemeinschaft. Da gab es einen Sohn, wie gesagt, mit dem habe ich gespielt, eine Frau und eine Tochter. So, die haben sozusagen da dieses Haus besessen. Und in dem Garten hatten die irgendwann mal zu Weihnachten, der Vater noch gelebt, hatten die den Weihnachtsbaum draußen reingepflanzt in den Garten. Und dann ist dieser Baum gewachsen. Und der ist gewachsen. Und der ist gewachsen. Und der ist gewachsen. Und der war hinterher so hoch, dass er höher war als unser Haus. Und mein Vater hat sich Sorgen gemacht. Wir haben einen Anbau gemacht an diesem Haus. Und der hat sich Sorgen gemacht, wenn dieser Baum auf unser Haus fällt, wer dann den Schaden übernimmt. Und dann hat er da versucht, mit der Nachbarin in Kontakt zu treten. Das ist völlig in die Hose gegangen. Das war so nicht wirklich lösbar. Und dann fing er schon an zu überlegen, irgendwie, da muss ich einen Rechtsanwalt einschalten und so weiter. Also er wollte schon den Rechtsweg einschlagen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, halt mal still, ich versuche mal mit dem Klaus, dem Sohn, zu sprechen. Und dann habe ich mit dem Klaus gesprochen und habe so gesagt, das sind so die Bedenken von meinem Vater und geht da nicht irgendwas? Muss der Baum unbedingt stehen bleiben oder kann man den nicht wegmachen? Und dann, ja, das ist der letzte Tannenbaum, wo mein Vater noch gelebt hat und wir verbinden so viel mit diesem Baum. Und dann war das so, dahinter war auch eine Nachbarin gestorben und dann, ja, und dann, wenn der Baum weg ist, müssen wir immer auf das Haus gucken, wo die Nachbarin gestorben ist und so. Und ich, okay, so, okay. Und was macht man als geistlicher Mensch? Man holt nicht die Keule raus, sondern man sagt, Herr, kümmere dich mal drum. Und der Herr kümmert sich. Der Herr kümmert sich. 2007 kam Kyrill. Ihr wisst, was Kyrill ist? Kyrill war ein ganz, ganz starker Sturm, der eigentlich viel mehr Zerstörungen in Süddeutschland angerichtet hat. Aber er hat uns übrigens auch hier dieses Hallendach abgedeckt an 4 Stellen. Das war übrigens mit ein Auslöser dafür, dass wir hier diesen Umbau gemacht haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Diese Fichte ist umgefallen. Und zwar ist die nicht auf unser Haus gefallen. Die ist auch nicht auf das Nachbarhaus gefallen, sondern die ist haarscharf am Nachbarhaus vorbei zum übernächsten Nachbar hingefallen. Also, ja. Und lag also es ist alles gut gegangen, aber der Baum war komplett ausgehebelt. So, und die Wurzel sah interessant aus. Die meisten, die haben so eine Vorstellung, wenn man durch den Wald geht und Bäume sind entwurzelt, dann stehen manchmal die Wurzeln wie so eine Wand da. So, ne, da ist der Stamm und die Wurzeln stehen wie so eine Wand. Und die sind ganz gerade so. Und das, die meisten haben es gelernt, es gibt Flachwurzler und es gibt Pfahlwurzler. Ich hoffe, du kannst das übersetzen. Also Wurzeln, die flach sind und Wurzeln, die wie ein Pfahl sind. Genau. Und die Flachwurzler sind eigentlich gar nicht, ist gar nicht so unpfiffig, dass die so flach wurzeln. Denn vom Hebelgesetz her, je weiter die Wurzel raus ist, es muss natürlich die Erdüberdeckung sozusagen diese Wurzel halten, also desto mehr stabilisieren sie den Baum. Wenn aber das Erdreich über einem Flachwurzler weich wird, dann macht das und die Wurzel kommt wie so ein Brett raus aus der Erde. So, und die Fichte war ja so ein Flachwurzler und die Wurzeln standen zum Teil 2,5 Meter hoch. So groß war die Wurzel, also so weit hatte der nach außen hin gewurzelt. Warum erzähle ich euch die beiden Geschichten? Weil ich glaube, dass Gott zu uns sprechen will über dieses Bild vom Baum und des Wurzelwerkes im Hinblick auf unser Leben und auf unser Herz. Die Frage, mit der ich mich heute beschäftigen will, ist, was sind unsere Wurzeln und wie werden wir stärker in Gott verwurzelt? Was können wir dazu beitragen? Und ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen, die steht in Jeremia 17, Vers 5 bis 10. Ich lese die mal vor. Wie gesagt, keine Präsentation. Jetzt habe ich auch nichts gemalt. Ist auch egal. Ich wollte eigentlich mal einen Flachwurzler und einen Pfahlwurzler aufmalen, aber habe ich jetzt vergessen. Ist auch egal. Ihr seid der Fantasie begabt. Ihr habt das verstanden. Ja? Okay, gut. Jetzt lesen wir. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt und auf menschliche Kraft vertraut und mit seinem Herzen vom Herrn weicht, also weggeht vom Herrn, unabhängig lebt. Der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Es ist das Herz, ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Der Jeremia hat sofort sozusagen die Auslegung hinterhergeschoben und hat klargemacht, Verwurzelung hat was mit unserem Herzen zu tun. Und unser Herz ist manchmal, wir wissen selber nicht genau, wie es so tickt. Gott weiß, wie es tickt. Gott sei Dank weiß er, wie es tickt. Aber hier werden ja, in dem Text stellt Gott ja einen Mensch, der ohne ihn lebt, dar und der sich nur darauf verlässt, was menschlich machbar ist. Ja, in seiner Kraft, mit seinen Ideen, mit dem Glauben daran, dass der Mensch für alle Probleme neue Lösungsgedanken entwickeln kann und so weiter. Und der verlässt sich darauf. Und der wird beschrieben als einer, der wie ein Strauch ist. Interessanterweise, der Strauch und der Baum sind beide der Hitze ausgesetzt. Der Text macht keinen Hehl daraus, zu sagen, die Umstände des Lebens sind für alle irgendwie ähnlich. Aber der Unterschied ist die Art des Wurzelwerkes. Der Strauch hat keine tiefen Wurzeln, das weiß jeder. So Sträucher, also mir kam gleich dieses Bild von diesem Wildwest-Film, wo dann die entwurzelten Sträucher so als Bälle so über die Straße geblasen werden vom Wüstenwind. So, dann denke ich immer, wenn ich so an trockene Sträucher denke. So, und beide haben aber, hier steht ja, dass beide sozusagen Dürre erleben, dass beide Hitze erleben und beide sind dem ausgesetzt. Aber der also wie ein Strauch verglichen wird, der sieht nicht das Gute von Gott. Der sieht auch nicht, der hat auch keine Hoffnung, weil da steht, er sieht das Gute, was kommen soll, sieht er nicht. Ihm fehlt die Offenbarung und ihm fehlt der Blick für diese geistlichen Wahrheiten. Und es ist ihm irgendwie unmöglich zu erkennen, was das Reich Gottes ausmacht und was das mit ihm zu tun hat. Denn dazu braucht es eine Verbindung unseres Herzens mit Gott. Ja. Und rein aus der Seele herauszuleben, aus dem, wie ich so fühle oder so etwas, das bringt mich genau in diese Situation, die hier beschrieben wird, eben ohne Gott unterwegs zu sein, nicht an ihn angeschlossen zu sein, nicht von ihm genährt zu werden. Und dann kommt da auch, was steht da, also er bleibt in der Wüste. Das ist ja ein Bild auf ein nicht besonders tolles Leben. Ja? Er bleibt in der Wüste. Und dann heißt es hier, und es ist eine Einsamkeit da. Er bleibt alleine. Und das ist eine Einsamkeit, nicht, vielleicht nicht im Hinblick auf Menschen, vielleicht hat der Mensch sogar gute soziale Kontakte, aber im Hinblick auf Gott ist er einsam. Und unterm Strich, wenn kein Mensch mehr da ist, ist er allein. So, und das lastet wie ein Fluch auf diesem Leben. Das lastet wie ein Fluch auf dem Leben eines Menschen. Ohne Gott zu leben, ist Leben unter einem Fluch. Und man kann das lange verdrängen und man kann das mit viel ersetzen. Ist alles nicht das Thema, aber Fakt ist, es ist eigentlich ein Fluch. Also Fluch nicht im Sinne von verflucht sein, im Sinne von einer hat etwas ausgesprochen, sondern im Sinne von Zustandsbeschreibung. Wisst ihr, was ich meine? Unter einem Fluch zu leben, ist wie eine Zustandsbeschreibung der Konsequenzen eines Lebens ohne Gott. So will ich es mal zusammenfassen. Dagegen wird derjenige, der gesegnet ist, und zwar der ist der nicht gesegnet mit Erfolg oder Reichtum oder Anerkennung oder Problemlosigkeit oder sowas, steht ja alles nicht. Der, wie gesagt, der hat die gleichen Widrigkeiten des Lebens zu erleben, aber der hat eine Verbindung zum lebensspendenden Gott. Jetzt male ich das doch mal auf hier. Wenn wir den Baum nehmen, ja, mit seinen Wurzeln hier, so, und hier seine Äste, so, und seine Zweige, und dann hier sein, so, und jetzt haben wir hier haben wir den Boden, und hier haben wir jetzt sozusagen den Bach, ja. Und er streckt jetzt seine Wurzeln hier aus zum Wasser. Interessanterweise ist das tatsächlich nicht zu erkennen. Man sieht vielleicht die Oberfläche vom Bach, aber im Grunde ist das so. Was hier unten passiert, ist unsichtbar. Was in unserem Herzen passiert, ist unsichtbar. Und wir werden auch nie wirklich selber erkennen, ob unsere Wurzeln sich dahin bewegen oder nicht. Aber eins können wir machen. Wir können uns diesem Wasser nähern. Bewusst uns dazu entscheiden, diesem Wasser uns zu nähern. Und das bedeutet im Prinzip, ist das Bild davon, dass die Wurzeln sich ausstrecken nach dem Wasser. Und das ist das Einzige, was wir machen können. Das Tolle an diesem Bild mit dem Baum, finde ich nämlich, da oben, in der Sichtbarkeit, hier, der Baum macht ja gar nichts. Der macht ja so gar nichts. Der strengt sich nicht an, der macht keinen Bohai, der steht da einfach. Aber da unten, in der Unsichtbarkeit, da passiert was. Ja? Also es ist absolut, dieses Bild spricht absolut gegen irgendeinen geistlichen Leistungsstress, dass wir irgendwie Kopfstände machen müssen oder sonst irgendwie was, sondern hier da unten in unserem Herzen, da müssen wir versuchen, Gott näher zu kommen. Jetzt sagst du, ja, wie mache ich das denn? Natürlich hat das was damit zu tun, ob ich mich dem Wort Gottes zum Beispiel aussetze, dass ich in so einen Gottesdienst gehe oder dass ich in der Bibel lese oder dass ich selber mit Gott versuche, ein Gespräch zu führen. Klar, das sind die Möglichkeiten, die wir haben, hier unten, die sich ja irgendwie, da hat das Bild sein Ende sozusagen, aber viel mehr brauchen wir nicht zu tun. Ja, wir müssen uns nicht irgendwie da ranarbeiten an Gott mit guten Werken oder sonst irgendetwas, sondern die Sehnsucht, die in unserem Herzen ist, rauszukommen aus Dürre und Trockenheit, die drückt sich aus darin, dass wir uns Gott nähern, dass wir uns einfach Gott nähern. In seine Atmosphäre hineinbegeben, in seine Gegenwart begeben. So, und jetzt kommen wir zu den Wurzeln und da bin ich mal wieder bei dem Bild. So dicke Wurzeln, wie diese zum Beispiel, so dicke Wurzeln. Was ist das? Und als wir uns unterhalten hatten, da hatte ich so das Bild davon, dass ich, weil ich bin ja ein bisschen mehr, ich bin nicht so sehr auf der emotionalen Schiene unterwegs, das wissen die meisten, Also Gefühle, wenn sie denn schlecht sind oder wenn sie denn gut sind, sind für mich nicht das Maß der Dinge des Lebens, sondern Gewissheiten. Und ich glaube, das ist es auch, was Glauben ausmacht. Es sind Gewissheiten, die diese Wurzeln ausmachen. Und diese Wurzeln sind dann auch noch Gewissheiten, wenn denn schlechte Gefühle kommen, die wie ein Sturm da oben versuchen, den Baum ins Wanken zu bringen. Bin ich doch gewiss in Gott. Das sind so Gewissheiten wie, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ja? Ich weiß, ich bin erlöst. Ich weiß, ich bin geliebt. Ich weiß, Gott hat gute Absichten mit meinem Leben. Der wird mir nicht ein Messer in den Rücken rammen. Niemals, so ist der überhaupt nicht. Ich weiß ganz genau, er wird mich versorgen. Wisst ihr, das sind Wurzeln. Die gründen sich auf den Zusagen Gottes durch sein Wort. Wenn ich diese Zusagen sozusagen in meinem Herzen bewege, in meinem Herzen kultiviere, mich damit ernähre und so weiter, dann ist genau das, was dieses Bild beschreibt, dass die Wurzeln sich zum lebensspendenden Wasser hin ausbilden. Und dann werden die stabil und dann werden die dick. Und dann kann dich mal einer ruhig von der Seite quer anquatschen mit Vorurteilen oder Verleumdungen oder sowas. Und das wird dich nicht aus den Schuhen reißen. Oder es kann eine Situation kommen, wo plötzlich ein Schicksalsschlag kommt. Es wird dich nicht aus den Schuhen reißen, denn du weißt, weil du gewiss bist, Gott ist gut. Und alles, was an Schlechten da ist, will er für mich zum Guten mitwirken lassen, heißt es im Römerbrief. Okay, also wie gehen wir denn um? Was ist denn, wenn wir plötzlich Ablehnung erfahren? Wanken wir dann als Menschen? Bringt uns das aus dem Konzept? Fangen wir dann an, über uns selbst zu zweifeln? Fangen wir dann an, über Gott zu zweifeln? Dann sind unsere Wurzeln nicht besonders ausgeprägt, sondern Gott möchte, dass wir Gewissheitswurzeln bekommen. Eine Sicherheit im Herzen. Eine Sicherheit im Herzen über ihn, über seine guten Absichten mit uns. Da sagst du, ja, Gott ist gut. Ja, aber ich fühle das ja gar nicht. Ja, genau das ist der Punkt. Egal, Gott ist trotzdem gut. Ob du das fühlst oder nicht. Ja, aber ich muss das fühlen, sonst habe ich keinen Beweis, sozusagen. Wie wird meine Gewissheit steigern, wenn ich das nicht auch erlebe? Ja, da ist was dran. Und ich glaube, Gott will uns Erfahrungen schenken. Gott will uns Erlebnisse schenken, Gott will uns auch gute Gefühle schenken. Aber lass uns bitte nicht das zur Grundlage unseres Lebens machen. Sondern lass uns zur Grundlage unseres Lebens machen, was Gott über sich offenbart hat und was er zu der Beziehung zu uns zu sagen hat. Das sollte die Grundlage sein. Das sollten unsere Wurzeln sein. Ja? Okay. Also, keine religiösen Klimmzüge. Der Baum steht da und wächst einfach. Und so ist das auch, wenn wir so uns auf Gott zubewegen. So, Jesus hat ja an einer Stelle ein Gleichnis gebracht und da heißt es, also da hat er ja von Boden gesprochen und von Saatgut, was in den Boden kommt. Übrigens, kein Baum kann Wurzeln treiben, wenn er denn nicht gesät oder gepflanzt wurde. Okay? Kein Mensch kann sich zu Gott hin ausstrecken, wenn nicht ein Saatkorn des Wortes in sein Herz fällt, Vertrauen wächst. Oder wir sagen auch, wir sind die Pflanzung des Herrn. Und die Bibel sagt das. Wir sind von Gott gepflanzt. Das heißt, wenn jetzt einer hier sitzt und weiß überhaupt nicht, wovon ich rede, was eine Beziehung zu Gott anbetrifft, dann heißt das, du musst erst gepflanzt werden. Oder du brauchst dieses Saatgut der Wahrheit Gottes über seine Liebe zu dir, damit du überhaupt erstmal Wurzeln treiben kannst. Diese Voraussetzung muss Gott erstmal schaffen. Wir sind nicht automatisch alles Bäume von Gott gepflanzt. Nein, wir müssen diesen Akt der Pflanzung oder des Säens erfahren. Und ich glaube, ganz viele von euch können Zeugnis geben, wie das in ihrem Leben passiert ist, dass Gott angefangen hat, mit einem Wort plötzlich anzufangen, Vertrauen zu ihm zu erwecken. Und dann geht das nämlich los mit den kleinen, zarten Wurzeln. Und Jesus nimmt ja dieses Bild und sagt, das Wort ist wie ein Same und das fällt auf unterschiedliche Herzensböden. Und dann sagt er, bei einem Herzensboden, das steht in Markus 4, Vers 17, aber ihr Glaube hatte keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, dann wenden sie sich sofort ab. Kennt dieses Bild? Die einen Saatkörner fallen auf die Steine, dann kommen die Vögel, picken die auf, die haben überhaupt gar keine Chance, Wurzeln zu treiben. Dann gibt es die Zweiten, die werden so am Wegesrand sind, die haben so ein bisschen Erde so, und dann sind die sehr begeistert und Wurzeln, relativ schnell, aber sehr oberflächlich. Und dann kommt eben das, was da steht. Die kriegen erst einmal Stress, weil sie ihren Glauben bekennen und Leute sagen, was bist du denn für ein Vogel? So, ne? Und dann sagen sie, ah, okay, dann nicht. So, ist jetzt ein bisschen verkürzt. So, und dann gibt es die werden so ein bisschen weiter gestreut, da wachsen aber Dornen und so weiter. Das ist dieses Bild von, da gibt es so viel Einfluss aus dieser Welt und der Glaube wird so erstickt. Die Wurzeln zwar irgendwie, aber irgendwie, da ist kein, ist vielleicht nur ein Strauch. So. Und dann gibt es eben diesen Boden, der ist das gute Ackerland, wo der Saatkorn des Wortes Gottes ins Herz reinfällt und er kann wurzeln und er kann wurzeln und er kann Frucht bringen. Und ich glaube, dass Gott uns von den Flachwurzlern zu Pfahlwurzlern machen will. Also wenn die Flachwurzler mehr so ausgeprägt sind, dann sind die Pfahlwurzler eben mehr so in die Tiefe. So. Also Stabilität. Aber das Entscheidende ist gar nicht so sehr das Flach oder Steil, sondern das ist dorthin zum Wasser. Wo kommt die Nahrung her? Wo kommt die Beziehung her? Ja. Ich habe nur so gedacht, Flachwurzler sind mehr so die Erfahrungschristen. Und wenn dann sozusagen die Bodendecke weg ist, dann kippt der Baum trotzdem um. Und die Pfahlwurzler sind die Gewissheitschristen, die wirklich tief in ihrem Herzen die Gewissheit haben, was die Bibel sagt, ist richtig. Der Paulus sagt den Kolossern, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur einer soll nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest am Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr nicht genug danken. Und da habe ich gedacht, wenn er sagt, wir sollen auch dankbar sein, dann was ist dankbar? Und ich glaube, Dankbarkeit ist sowas wie der gute Dünger rundherum um dieses Wurzelwerk. Also guter Dünger führt auch dazu, dass erstmal der Baum gut ernährt wird, aber das fördert auch das unsichtbare Wachstum des Wurzelwerkes. Also neben dem Glauben, diesen Grundüberzeugungen, bedarf es eben auch das Beschäftigen aus einer Haltung der Dankbarkeit heraus. Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt, damit komme ich zum Schluss, den schreibt der Paulus an die Epheser im 3. Kapitel 17 bis 19. Da heißt es, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Also jetzt sagt er, man kann das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Und dann sagt er, ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können. Denke ich auch, was denn jetzt? Aber gut, es ist wohl eine so große Liebe, dass sie nie letztendlich erfasst werden kann. Aber in dieser Liebe sollen wir verwurzelt sein. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Also sich auszustrecken, ich schreibe mir hier rein, hier ist im Grunde, wenn das, also hier haben wir ja auch Grundwasserschichten, sage ich jetzt mal, das ist sozusagen Gottes Reden, sage ich jetzt mal, Gottes Reden. Und der Boden hier, der Boden, der ist im Prinzip Christus, beziehungsweise Liebe Gottes. So, und diese Kombination zu leben aus dem Wort Gottes, aus dem Reden Gottes, gewurzelt zu sein in Christus, in dem Erlösungswerk, was er vollbracht hat und in der Liebe Gottes, führt dazu, dass dieser Baum gesund wächst, dass dieser Baum fruchtbar ist, dass dieser Baum stabil ist. Und das will Gott für unser Leben. Der möchte, dass wir sowohl stabil als auch fruchtbar sind. Denn wie heißt es da in der Stelle, die ich vorgelesen habe, selbst in der Hitze, selbst im Jahr der Dürre bringt er unaufhörlich Frucht. Ja, und die Blätter sind grün. Und das ist ein Zeichen von Vitalität. Das ist ein Zeichen von ein Unterschied zu einem Strauch. Es ist einfach ein Unterschied. Und das hängt alles mit dem Nichtsichtbaren unseres Herzens zusammen. Also möchte ich uns alle ermutigen, dass wir uns ausstrecken nach der Liebe Gottes, dass wir uns ausstrecken auch und dabei uns gegenseitig unterstützen, ermutigen und fördern. Und dass diese Vitalität unseres Lebens nicht aufgrund unserer eigenen Anstrengungen geschieht, sondern es ist ein Geschenk von Gott, wenn wir sozusagen seinem Wort folgen und uns ihm nähern, dann ist es nahezu fast unmöglich, dass wir nicht beschenkt werden mit dieser Kraft des Lebens. Dass man nicht verstehen kann, wie die ganze Größe Gottes ist, Jesus hat es versucht zu erklären. Er hat gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, wenn ein Freund sein Leben für seine Freunde gibt. Und das hat er getan. Das hat er getan. Er hat sein Leben gelassen für dich und für mich. Und das hat er als Voraussetzung gemacht, dass wir diese Verwurzelung überhaupt erst erleben können. Dass wir überhaupt erst gesät werden in diesen Grund, in diesen Boden der Liebe. Und dann anfangen zu wachsen. Und am Anfang sind wir eine kleine Frucht, eine zarte Pflanze. Aber Gott möchte, dass wir ein starker Baum sind. Jesus beschreibt mal an einer Stelle, dass das Reich Gottes ist, wie ein Baum, in dem die Vögel nisten. Und ich habe immer gedacht, unser Leben soll auch sowas vom Reich Gottes widerspiegeln, dass Menschen unter dem Schatten dieses Baumes Wohlergehen erleben. Ja, dass die Vögel darin nisten können, dass unser Leben ein Leben ist, was einen Segen ausstrahlt in unser Umfeld. Ja, sehr bildlich diese Sprache, gebe ich zu, aber auch, finde ich persönlich, sehr hilfreich. Und ich möchte jetzt beten mit uns und möchte zwei Schwerpunkte dabei legen. Der eine Schwerpunkt ist für die Leute, die vielleicht das erste Mal hier sind und nicht so genau verstehen, wie man denn Jesus so persönlich, so stark erleben kann. Das hat tatsächlich was mit der Sehnsucht in dem Herzen zu tun. Ist auch kein Zufall, dass ihr alle hier seid heute. Ich glaube, dass Gott seine Hand im Spiel hat in dieser ganzen Geschichte mit unserem Leben. Und dann kann man sagen, ja Herr, ich möchte mich gerne so pflanzen lassen von dir. Wie läuft das praktisch ab, indem man anfängt zu verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat? Dass er sozusagen die Voraussetzung geschaffen hat, dass wir zurück in die Beziehung zum Vater kommen können. Versöhnung erworben hat. So, und das gilt es genauso wie alles andere im Glauben zu nehmen. Ich muss da Vertrauen investieren, dass Jesus das für mich getan hat. Sonst hat das für mich überhaupt keine Relevanz. Das wirkt keine Kraft entfalten, wenn ich denke, das ist eine tolle Theorie. Dann hat das keine Kraft. Es kriegt erst Kraft, wenn ich das für mich persönlich in Anspruch nehme und sage, Herr, ich glaube dir, ich kann mich gut entsinnen, wie das bei mir war. Ich glaube dir, dass du das für mich getan hast. Ich glaube dir auch, dass dadurch meine Sünden weggemacht worden sind. Ich glaube dir das. Ich glaube dir, dass du mich nicht belügst. Du sprichst mir eine Sache zu und ich glaube nicht, dass du mich belügst. Wenn ich wirklich dieses Vertrauen habe, dann kann ich das erleben, dass Gott mich sozusagen einpflanzt. Und dann fängt das Wachstum an. Das Wachstum fängt damit an, dass wir gegründet sind in Christus, gegründet sind in seinem Wort, gegründet sind in seiner Liebe, verwurzelt sind in ihm. Ja? Und da möchte ich die zweite Gruppe von Leuten, das sind wohl die meisten hier, die irgendwann mal diese Pflanzung erlebt haben, diese tiefere Gründung, und da will ich auch nochmal zurückkommen auf den Eindruck von Franz. Es geht wirklich darum, wir erleben dürre Zeiten in unserem Leben. Ja, jeder. Ja. Aber wir haben einen riesen Vorteil, dass wir gegründet sind in Christus und uns ausstrecken können zu diesem lebendigen Wasser, was uns vital hält, was uns stark macht, auch in der Krise. Da habe ich ja mal eine ganze Reihe über Resilienz drüber gepredigt. Das ist wirklich der Punkt. Das macht uns stark in der Krise, wenn wir gut verwurzelt sind in Jesus. So möchte ich uns einladen, dafür zu beten. Und ich werde auch ein bisschen Zeit verstreichen lassen, damit auch jeder so sein eigenes Gebet in seinem Herzen formulieren kann. Vielleicht ist es ein Schrei, vielleicht ist es ein Dank, vielleicht ist es eine Bitte, vielleicht ist es, weiß ich auch nicht, irgendwas. Nehmt es sehr persönlich. Ich möchte euch empfehlen, das mit Gott sehr persönlich zu nehmen, denn er nimmt es mit euch sehr persönlich. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dieses Bild gibst, dass wir eine Pflanzung sind, dass wir sind wie ein Baum, der sich verwurzeln soll, immer mehr in dir. Und ich glaube zutiefst, dass du, wenn wir uns nach dir ausstrecken, du unsere Gewissheitsstärke fördern wirst und, Herr, dann die Dinge des Lebens passieren können und wir werden nicht aus den Schuhen gehoben, wir werden nicht verzweifeln, wir werden nicht in Depressionen fallen müssen, sondern wir wissen, in dir sind wir geborgen, in dir sind wir stark, in dir sind wir gegründet und du wirst uns durch jede Lebenssituation hindurchtragen. Dafür möchte ich dir danken. Ich bete auch für jeden, der vor dieser Frage steht, bin ich jetzt gegründet in Gott, bin ich jetzt nicht gegründet in Gott, dass du eine persönliche Gewissheit schenkst, dass das die erste Gewissheit ist im Leben. Ich bin angenommen von Jesus. Der hat mich so geliebt, der hat sein Leben für mich gegeben. Und ich muss nichts dazu beitragen. Es ist totale Gnade und ein Geschenk. So wirke jetzt mit deinem Heiligen Geist in unserer Mitte, Herr, bei jedem Einzelnen. Vater, und ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass er wirksam ist unter uns, spürbar oder nicht spürbar, aber er ist gesendet, um uns zu erinnern an das, was du durch deinen Sohn Jesus einfach in dieser Welt gesagt hast. Und ich verlasse mich so darauf, dass wir erinnert werden an das, was wir gehört haben, weil du es gut mit uns meinst und uns immer wieder auf die Wahrheit und auf den richtigen Weg bringen möchtest, Herr. Du bist wunderbar, ich preise dich dafür. Danke für jeden, den du angerührt hast heute Morgen. Amen.